ARD.
Welt macht China. Stellt euch vor, ihr geht aus dem Haus und könnt nur wenige Meter weit sehen. Häuser, Straßen, Menschen, alles scheint unter einer gelb-grauen und schmutzigen Dunstglocke zu verschwinden. Ihr habt das Gefühl, im dichten Nebel zu stehen, aber es ist kein Nebel, es ist Smog. Genau so sah der Alltag in vielen chinesischen Städten vor etwa 10 Jahren noch aus.
Beijing used to be called the capital of the smog.
Beijing war weltweit bekannt als die Hauptstadt des Smogs, sagt hier der chinesische Umweltexperte Ma Jun. Vor etwa 10 Jahren sei die Luftqualität in Beijing wirklich schlecht gewesen. Sogar Flugzeuge seien im Smog oft nicht in der Lage gewesen zu landen. Und man konnte kaum das nächste Gebäude sehen. Aber das hat sich geändert. China hat es geschafft, die Luftqualität in vielen Städten und auch auf dem Land zu verbessern. Spürbar, sagt dieser Mann aus Beijing. Die beste Jahreszeit in Beijing sei der Herbst. Als die Luft nicht gut war, hätte er den Herbst von früher vermisst. Jetzt sei der Herbst wieder okay. Man atme frische Luft, das mache gute Laune und es sei gesund. Aber wie ist China das gelungen? Also welche Maßnahmen haben dabei geholfen, den Smog zu bekämpfen? Und warum ist es trotz aller Fortschritte noch längst nicht so, wie es sein sollte? Chinas mühsamer und langer Weg zur sauberen Luft. Das ist unser Thema in dieser Folge von Welt macht China. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. Mein Name ist Joyce Lee. Luftverschmutzung, das kommt vielen Leuten in den Kopf, wenn sie an China denken. Man kennt die Bilder aus dem Fernsehen oder aus dem Internet, versmogte Städte, Menschen mit Masken. Und einer, der uns mehr davon erzählen kann und weiß, warum die Luft in China vor 5 bis 10 Jahren so schlecht war, ist Axel Dorloff. Axel, du hast etwas mehr als 5 Jahre in Beijing gelebt. Du warst dort ARD-Hörfunk-Korrespondent und jetzt arbeitest du als Redakteur beim RBB24 Inforadio und bist jetzt auch im Weltmacht-China-Team mit dabei. Willkommen.
Hallo Joyce, vielen Dank.
Du warst von 2015 bis 2020 in Beijing. Wie war die Luftqualität damals? Wie hast du das erlebt?
Ja, also als wir 2015 nach China gezogen sind, war die starke Luftverschmutzung regelmäßiger Alltag in Beijing. Es gab viele Tage im Jahr, an denen der Smog die chinesische Hauptstadt geradezu verschluckt hat. Das hatte dann auch oft etwas Apokalyptisches. Also der Blick morgens aus dem Fenster, diese milchig-grau-gelbe Suppe, die wie eine giftige Dunstglocke über der Stadt lag. Und wenn man dann rausging, kratzte es irgendwann im Hals, die Augen haben gebrannt, die Sicht hat sich nach wenigen Metern im Grauen nichts verloren. Und es gab damals für viele eine Art Grundausstattung für das Leben im Smog. Einmal die Luftfiltergeräte in den Wohnungen. Wir hatten zum Schluss etwa 10 davon. Das waren Geräte, die eigentlich für den Einsatz in Operationssälen von Krankenhäusern entwickelt wurden, um die Luft dort absolut sauber zu halten. Mhm. Und dann natürlich die Atemmasken, also spezielle Masken, die den gefährlichen Feinstaub der Kategorie PM2,5 beim Atmen herausfiltern sollen. Also die Feinstaubpartikel, die kleiner als 2,5 Mikrometer sind und die als besonders gefährlich für die Gesundheit gelten. Im Jahr 2015, als wir kamen, kam eine Studie aus Berkeley, USA, die errechnet hat, die Luftverschmutzung in China kostet jeden Tag mehr als 4000 Menschen das Leben. 17% aller Todesfälle in China seien auf die hohe Belastung der Luft mit Schadstoffen zurückzuführen.
Boah, das sind schon echt erschreckende Zahlen. Also ich war ja selbst vor 10 Jahren in Shanghai und habe dort ein Auslandsjahr gemacht. In Shanghai war die Luft aber nie so schlecht wie in Beijing. Und trotzdem kann ich mich aber auch immer noch gut an den Smog erinnern. Also ich habe an manchen Tagen auch eine Maske getragen und dann auch schnell gemerkt so, wow, ich komme beim Radfahren super schnell aus der Puste, weil die Luft eben so schlecht war. Hast du auch immer jeden Morgen auf diese Luftverschmutzungs-App geschaut und geguckt, wie die Luftqualität an dem Tag war, Axel?
Ja, das war genau so, meistens noch im Bett, gleich der Blick auf die App. Das war auch deshalb so wichtig, weil ja der Grad der Luftverschmutzung immer auch Auswirkungen auf den eigenen Alltag hatte. Also wie viele Luftgeräte in der Wohnung lasse ich heute laufen? Dürfen die Kinder in der Schule auf den Pausenhof? Ab einem bestimmten Wert war das nämlich verboten, die durften dann gar nicht mehr raus. Das Fußballtraining abends, kann das überhaupt stattfinden? Auch da gab es Grenzwerte, ab wann das Training abgesagt wurde. Und wir hatten neben der App das sogenannte Laser Egg, das kam im Sommer 2020. 2015 auf den Markt. Ein kleines Gerät, eiförmig, deshalb Laser Egg, das den Grad der Luftverschmutzung drinnen messen konnte. Es gab zwar offizielle Stationen, die die Luftqualität über die Stadt verteilt gemessen haben. Daher hatten ja auch die Apps ihre Werte. Aber keiner von uns kannte zuvor die Luftwerte in den Gebäuden, also in der eigenen Wohnung, am Arbeitsplatz, in der Schule der Kinder. Und dieses Laser Egg, das hat die Leute erst erkennen lassen, ach, so schlimm ist das wirklich mit der Luftverschmutzung. Und ein Luftfiltergerät fürs Wohnzimmer reicht vielleicht überhaupt nicht aus, sondern ich brauche zwei oder drei, um den Raum wirklich dauerhaft sauber zu halten.
Also die Luftqualität hat das Leben oder auch den Alltag der Menschen mitbestimmt. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass es tagsüber relativ viel grauen Staub gab. Und ich habe im Studierendenwohnheim zum Beispiel ja einmal durchgewischt, kurz gelüftet und hätte eigentlich schon wieder wischen können, weil da so eine leichte Staubschicht war. Warum war die Luft früher so schlecht, Axel?
Ja, die Schwerindustrie war und ist heute immer noch mit Abstand der größte Luftverpester in China, also die Eisen-, Stahl-, Aluminium-, Zementfabriken. Wenn wir Nordchina als Beispiel nehmen, da war die Schwerindustrie für fast 50% der Feinstaubbelastung in der Region verantwortlich. Dazu kommt das Heizen mit Kohle. Gerade in den ländlichen Regionen war das lange Zeit noch sehr üblich. Das hat sich ein bisschen geändert. Da ist einiges passiert in Nordchina. Millionen von Privathaushalten wurden umgerüstet, weg von der Kohle. Dazu hören wir ja später hier im Podcast auch noch mehr. Und dann kommt der Straßenverkehr dazu. Der Anteil des Straßenverkehrs an der Luftverschmutzung lag je nach Schätzungen bei etwa 15-20%. Allein in Beijing gab es im Jahr 2018 fast 7 Millionen Autos auf den Straßen. Und jedes Auto hatte damals schon einen Fahrverbotstag in der Woche.
Und die Luftqualität, die war ja besonders im Winter schlechter. Warum ausgerechnet im Winter?
Zum einen hat das mit der Heizsaison zu tun. Die geht in China in der Regel von Mitte November bis Mitte März. Und die meisten Menschen haben oder hatten in China, wie schon gesagt, einen Kohleofen, über lange Zeit in weiten Teilen Nordchinas die dominante Heiz- und Wärmequelle. Und nicht nur auf dem Land, auch die Städte haben Fernwärme durch Kohle. Und das hat natürlich im Winter zu deutlich mehr Emissionen geführt. Und dann hat es aber auch meteorologische Gründe, also bestimmte Wetterbedingungen, die zu den Smogperioden führen. Für Beijing ist das relativ eindeutig. Die Südwinde bringen verschmutzte Luft mit sich und erhöhen das Dunstaufkommen. Südwinde drücken zudem die schmutzige Luft gegen die Berge, die im Norden und im Westen von Beijing liegen. Und Wind aus dem Norden ist dagegen gut für die Luft. Dadurch gelangt saubere Luft nach Beijing und der Schmutz kann in die Ebene abziehen.
Danke dir, Axel Dorloff, wie die Luft in China jetzt aussieht und wie China es geschafft hat, die Luftqualität zu verbessern. Das erfahren wir vom aktuellen ARD-Korrespondent in Beijing, Benjamin Eisel. Ben, hallo nach Beijing. Wie ist die Luft gerade bei dir?
Hi Joyce, ich guck mal kurz auf die Luftverschmutzungs-App. Gar nicht so gut heute. Es ist ein bisschen bewölkt. Wenn es bewölkt ist, ist die Luft meistens ein bisschen schlechter. Wenn ich jetzt mal nur auf die Feinstaubwerte gucke, PM2,5, also diese Mikropartikel, da liegt der Wert im Moment bei 35 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Das ist im Moment der nationale Grenzwert.
Wir haben ja eben mit Axel darüber geredet, wie schlecht die Luftqualität zu seiner Zeit in Beijing war. Wenn du heute in Beijing auf die Straße gehst, wie sieht es mit der Luftverschmutzung allgemein dort aus?
Also wie gesagt, heute ist es nicht ganz so gut, aber es ist tatsächlich viel, viel besser geworden. Ich war ja auch früher mal in China und habe den Vergleich zu vor 10 Jahren. Das sind wirklich Welten. Und es hat sich eben gerade in diesen vergangenen 10 Jahren Jahr für Jahr die Luftqualität verbessert. Die Feinstaubbelastung ist um 2/3 in Beijing zurückgegangen, hat sich um 2/3 reduziert. Das ist immer noch nicht optimal hier. Das gibt noch auf jeden Fall viel Luft nach oben und es gibt auch noch schlechte Tage. Es gibt auch noch sehr schlechte Tage mit hohen Feinstaubwerten. Aber gerade wenn man den Vergleich sieht, wie es mal war und wie schnell sich das verbessert hat, dann ist das, finde ich, sehr bemerkenswert. Und ich habe von Axel die ganzen Luftreiniger geerbt. Bei Axel liefen die ja fast alle im Dauerbetrieb. Ich mache die tatsächlich nur noch selten an, weil es gar nicht nötig ist.
Wie kommt es denn, dass die Luft in China jetzt sauberer ist? Also irgendwann, ja, gab es ja einen Wendepunkt.
Also es fing an mit der Wahrnehmung. Also bis zu einem Zeitpunkt dachten die Leute eben häufig, oh ja, das ist Nebel. Und die Leute wussten gar nicht, dass die Luft schlecht war, bis es eben flächendeckende Messungen gab der Luftqualität. Luftqualität, das sind viele Faktoren, Ozon, Stickstoffoxide, Feinstaub. Aber der größte Fokus ist auf dem Feinstaub, das haben wir auch schon erwähnt. Und zwar auf diesen ultrakleinen PM2,5 Partikeln, denn die sind besonders krebserregend. Und eine der ersten Feinstaubmessungen hier in Beijing, die kam von der US-Botschaft. Die hat nämlich ab 2008 auf dem Botschaftsgelände gemessen, die PM2,5 Partikel, und hat die automatisch auf ihrem Twitter-Account veröffentlicht.
Und wie hat die chinesische Regierung darauf reagiert?
Ja, die war erstmal sauer, die war gar nicht erfreut darüber, weil man ja auf einmal sehen konnte, wie schlecht die Luft war. Hat dann aber einige Jahre später eingesehen, dass sie unbedingt was tun muss. Es hat einfach für sehr viele Probleme gesorgt. Die Menschen wurden einfach häufig krank, hatten Lungenprobleme, und deswegen hat man schließlich dann auf Transparenz gesetzt und hat ab 2014 die Daten über Luftqualität nicht nur in Beijing, sondern im ganzen Land zur Verfügung gestellt, veröffentlicht und auch Unternehmen verpflichtet, das zu tun. Daten, die es zwar bislang gab, aber die unter Verschluss gehalten wurden, die wurden auf einmal veröffentlicht, wie man sich vorstellen kann, mit katastrophalen Werten zum Teil. Und darüber habe ich mich mit Ma Jun unterhalten. Den habe ich getroffen hier in Beijing. Der leitet eine Umweltschutzorganisation, die heißt Institute of Public and Environmental Affairs. Und Ma Jun hat mir erzählt, wie er und seine Mitarbeiter vor 10 Jahren, im Jahr 2014, diese Daten dann genutzt haben, die auf einmal zur Verfügung standen.
We decided it's time for us to tap into the mobile internet technology to develop a cell phone app.
Also Ma Jun sagt, weil die Menschen mit den bloßen Daten nichts anfangen konnten, also Stickstoff, Schwefeloxid, Feinstaub und so weiter, hat er gemeinsam mit seinen Leuten eine Smartphone-App entwickelt, um das Ganze zu visualisieren. Und auf Karten konnte man dann sehen, wer sich an die Standards hält und wer nicht. Und das Ganze hat man visualisiert anhand von Farben. Also da wurde dann beispielsweise aus Grün rot, ein Zeichen, dass sich was verschlechtert hat bei der Luftverschmutzung.
Okay, also auf einmal hat man das Problem erkannt und es war für alle einsehbar.
Es war für alle einsehbar, es war transparent, es war zugänglich und Nutzer konnten auch Verstöße melden. Und auf einmal wurden Luftverschmutzer auch hart bestraft. Die waren dann gezwungen, Filter einzubauen, auch weil sich die Gesetzgebung deutlich verschärft hat mit einem Umweltschutzgesetz, das 2014 verabschiedet wurde.
It actually copied some of the toughest measures, actions from the Western legislation. For example,
bei dieser Gesetzgebung, da hat sich die kommunistische Staatsführung Strafen bei westlichen Staaten abgeschaut, sagt Ma Jun. Und das Problem war, dass die chinesischen Strafen einfach zu niedrig waren. Und Firmen haben dann häufig einfach lieber die chinesischen niedrigen Strafen bezahlt, anstatt die Probleme zu lösen. Aber anhand dieser neuen Gesetzgebung wurden die Verschmutzer tatsächlich bestraft, und zwar für jeden einzelnen Tag, an dem sie die Regeln gebrochen haben. Und das hat dann einen Wandel herbeigeführt, sagt er. Und das hing eben auch mit dieser automatischen Veröffentlichung der Daten zusammen. Und was dann auch passiert ist, die Regeln wurden mit den Jahren immer strenger.
Das heißt, es gab neue Gesetze, Unternehmen wurden in die Pflicht genommen. Aber es gab ja auch bewusst Umsiedlungen von Unternehmen und Konzernen, ne?
Mhm. Also man hat festgestellt, wir haben hier Industrien, Schwerindustrie, Chemie und so weiter. Die sind so dreckig, die kann man sich gar nicht mehr in der Nähe einer Großstadt wie Beijing vorstellen, weil die so viel Verschmutzung produzieren. Und deswegen wurden ganz viele von diesen Betrieben aus den großen Metropolen an der Ostküste in weniger dicht besiedelte Gebiete umgesiedelt, zum Beispiel in die Innere Mongolei, in den Landesteil Innere Mongolei. Übrigens auch Kohlekraftwerke, die in China nach wie vor einen Großteil des Stroms erzeugen.
Gab es denn noch andere Maßnahmen?
In Beijing wurden Kohlekraftwerke und auch drumherum um die Stadt auf Gas umgestellt, für Strom, aber auch für Fernwärme. Privathaushalten wurde verboten, mit Kohle zu heizen. Das hat Axel vorhin schon erwähnt, das war ein großer Faktor. Und beim Verkehr wurden die Grenzwerte für Fahrzeuge immer strenger. Es gibt seit vielen Jahren Fahrverbote. Mit Verbrennern darf man bis heute einen Tag in der Woche nicht fahren. Und Mopeds wurden komplett auf Elektro umgestellt. Alle Roller hier in der Stadt, die sind inzwischen elektrisch. Und auch bei Bussen, Autos und Lastwagen geschieht dies zunehmend und in den letzten Jahren sogar rasant, diese Umstellung auf E-Mobilität.
Axel und du, ihr hattet beide jetzt die Kohleöfen erwähnt. Ihr hattet beide erzählt, dass die Kohleöfen verboten wurden. Aber was haben denn die Leute gemacht, wenn die im Winter plötzlich ihre Wärmequelle nicht mehr hatten?
Das war tatsächlich gerade für ärmere Leute auch teilweise ein großes Problem eine Zeit lang. Die hatten dann keine Wärmequelle mehr. Das war 2017, als diese große Umstellung kam, beziehungsweise das Verbot. Da gab es zu wenig Gas, die Preise gingen nach oben. Dann gab es nicht genügend Gasheizungen. Und in vielen Städten und Gemeinden hier in Nordchina, da war die Regierung gezwungen, die Menschen wieder mit Kohle heizen zu lassen, weil sie nichts machen konnten. Die Menschen konnten ja nicht in ihren Wohnungen einfach frieren. Deswegen durften sie zwischenzeitlich auch wieder Kohle benutzen. Denn hier in Beijing und Umgebung, die Winter hier sind knackig kalt mit teilweise tagelang unter minus 10 Grad.
Also das sind teilweise schon echt harte Maßnahmen. Vor allem ist das auch eine Umstellung für die Menschen. Wir haben gehört, die Luft ist deutlich besser geworden, die Lebensqualität hat sich gebessert. Aber wie sieht das denn genau aus? Also wie nehmen die Leute die Luftqualität wahr?
Das ist natürlich eine extreme Verbesserung der Lebensqualität. Axel hat das ja vorhin auch schon angedeutet, was man alles nicht machen kann, wenn die Luft schlecht ist. Und ich bin mal hier auf die Straße gegangen und habe mich umgehört. Jetzt ist die Luft schon sehr gut, sagt diese Frau, Li Xiaoli. Aber früher war das nicht so. Da gab es viel Smog. Li Xiaoli ist 59 Jahre alt, in Beijing aufgewachsen und lebt auch heute noch hier. Sie sagt, wenn die Luft gut ist, dann gehe ich gerne im Park spazieren zum Beispiel. Es gibt hier viele Parks in der Nähe, da gehe ich gerne hin. Aber wenn die Luft schlecht ist, dann kann man tatsächlich nur zu Hause bleiben, die Tür zumachen und weniger rausgehen. Denn wenn die Luft schlecht ist, sagt sie, dann ist auch die Gefahr größer, krank zu werden. Die beste Jahreszeit in Beijing ist der Herbst. Das finde nicht nur ich, das findet auch Li Chaoyang, den wir hier hören. 50 Jahre ist er alt, ist auch ein Beijinger. Und er sagt, als die Luft nicht so gut war, da hat er diesen Herbst von früher, wahrscheinlich aus seiner Kindheit, vermisst. Jetzt findet er es schon wieder ganz okay, die Luftqualität. Und er sagt, wir Menschen, wir leben in der Luft. Und wenn die Luft gut ist und man frische Luft atmet, dann macht das auch gute Laune und ist gesund. Und wenn man dann in den blauen Himmel guckt und als ich quasi draußen war auf der Straße und die Leute befragt habe, da war blauer Himmel und dann guckt er nach oben und sagt, dann fühlt man sich doch gut. Allerdings, wenn es grau und neblig ist, dann fühlt man sich selbst auch so ein bisschen neblig und dunstig.
Aber du hast vorhin auch schon angedeutet, die Luft ist noch nicht so, wie sie sein sollte.
Also die Luft ist hier nicht wie im Schwarzwald, das kann man auf jeden Fall mal sagen. Und es gibt immer noch schlechte Tage, aber wenn man sich jetzt mal die ultrafeinen Mikropartikel anschaut, PM2,5, die haben wir vorhin schon mal erwähnt, da hat es eine massive Verbesserung gegeben. In Beijing ist der Durchschnitt von fast 90 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft runtergegangen auf jetzt fast 30. Also das ist eine Verbesserung von 2/3. Der nationale Grenzwert in China ist 35 im Moment und der wird inzwischen geschafft hier in Beijing und auch in vielen anderen Städten. Aber zum Vergleich, 35 ist immer noch hoch. Der Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation WHO, der liegt bei 5 und da liegt Beijing noch mehr als 6-mal drüber. Und genau deswegen muss auch noch mehr getan werden, sagt der Umweltaktivist Ma Jun.
Now 35 has been considered as a healthy standard.
Wir brauchen strengere Grenzwerte in China, sagt Ma Jun, um die Gesundheit der Menschen zu schützen. 35 Mikrogramm reichen nicht. Und auch das, was man bisher an Maßnahmen gemacht hat, das reicht auch nicht. Wir brauchen jetzt eine grundlegende Transformation, so zumindest Ma Jun.
Gotta be a more fundamental transformation.
Okay, also China hat Fortschritte gemacht, was die Luftqualität angeht. Aber es reicht nicht. Wie will die chinesische Regierung die Luftverschmutzung weiterhin bekämpfen?
Ich habe mich unterhalten mit Cheng Chengqiu. Die sitzt in London in Großbritannien und ist Analystin für das Center for Research on Energy and Clean Air, einem Think Tank. Und sie sagt, alles, was schnell und einfach gemacht werden konnte, das wurde schon gemacht.
We always say all the low-hanging fruits are picked up by now, so what's going forward must be very complicated.
Ja, sie sagt sprichwörtlich, die einfach zu erntenden Früchte, die hat man schon geerntet. Und was jetzt kommt, das wird alles viel langsamer gehen und schwieriger werden, wenn man die Luftqualität besser machen will.
Warum?
Die Auslagerungen in andere Gebiete von Kraftwerken und Fabriken, die Filter, die eingebaut wurden, das alles ist schon ausgereizt, sagt Chung Chung vom Center for Research on Energy and Clean Air. Und jetzt müsse man den nächsten Schritt gehen.
They don't have any more space to cut the emission by putting like extra treatment to their emissions.
Ja, man muss jetzt von den fossilen Brennstoffen runterkommen, sagt sie, um die Luftqualität zu verbessern. Und das geht eben nicht so schnell. Und das ist auch deutlich schwieriger, als irgendwo einen Filter auf ein Kraftwerk zu setzen.
Es geht also jetzt im weiteren Schritt darum, von fossilen Energieträgern wegzukommen. Also Luftverschmutzung und Klimaschutz gehen nur noch zusammen. Wir haben bei Weltmacht China eine Folge zu China und Klimaschutz bereits gemacht. Vorbild oder Bremser rettet China das Weltklima. Hört da auch gerne nochmal rein. Zurück jetzt zu unserer Folge. Welche Ziele will China denn in Sachen Klimaschutz erreichen, Ben?
Ja, China ist mit Abstand der größte CO2-Emittent der Welt und sogar im Pro-Kopf-Ausstoß über Deutschland und auch über dem EU-Schnitt. Das Land will bis Ende dieses Jahrzehnts den sogenannten Peak erreichen. Das ist der historische Maximalausstoß an Treibhausgasen. Manche Analysten gehen davon aus, dass China den schon erreicht hat. Vielleicht letztes Jahr, vielleicht erreicht China den dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr. Man weiß es nicht genau. Könnte also sein, dass das ein bisschen früher kommt als 2030. Und dann, bis 2060, will China klimaneutral sein. Allerdings, wie das genau passieren soll, das ist noch unklar. Da gibt es keinen konkreten Plan. Zwar investiert China wie kein anderes Land in erneuerbare, in regenerative Energien. Das ist erstmal gut. Aber China baut auch weiter Kohlekraftwerke und ist weiter extrem abhängig von klimaschädlicher Kohle.
Wie realistisch ist es denn, dass China ja diese Klimaschutzziele umsetzt, um eine gute Luftqualität langfristig zu gewährleisten?
Das ist schwer zu sagen. Die Analystin Chung Chung Chiu sieht sogar die Gefahr, dass die Luftqualität zwischenzeitlich nochmal schlechter wird und der CO2-Ausstoß weiter steigt.
All the steel and cement industry related to the real estate sector has all shown decrease in production.
Was derzeit auch zu einer Verbesserung der Luftqualität beiträgt, sagt sie, ist, dass weniger gebaut wird in China. Also die Produktion von Zement und Stahl braucht sehr viel Energie. Kein Wunder, sagt sie, dass die Luft besser geworden ist in den letzten Jahren, weil es wirtschaftlich nicht so gut gelaufen ist. Sie hofft, dass China nicht versucht, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen mit Maßnahmen, die unter anderem auf mehr Schwerindustrie setzen.
Luftqualität ist etwas, was alle direkt betrifft, jeden Tag. Und man kann sofort feststellen, wenn sich was verbessert oder auch verschlechtert. Die Menschen in China, das haben wir gerade gehört, haben dafür auch Opfer gebracht. Also zum Beispiel wurden Kohleöfen verboten, es gibt Fahrverbote und etc. In Sachen Klimaschutz und Erderwärmung bemerkt man die Veränderungen ja nicht direkt. Nicht alle sind gleich betroffen. Sind die Menschen in China denn auch da bereit, Zugeständnisse zu machen?
Also was mir in China auffällt, ist, dass bei vielen Menschen kein direktes Bewusstsein da ist, dass der Klimawandel alle betrifft und dass alle dafür verantwortlich sind. Wenn man hier die Staatsmedien schaut, die leugnen zwar den Klimawandel nicht, den menschengemachten, aber sie stellen meist keinen Zusammenhang her mit dem CO2-Ausstoß, den wir Menschen zu verantworten haben, also dass die Erderwärmung menschengemacht ist. Auch dass China der größte CO2-Emittent ist, wird meistens verschwiegen. Stattdessen wird von weltweit zunehmenden Wetterextremen gesprochen. Ma Jun, der Umweltlobbyist, sagt, das geht so nicht. Wir brauchen in China ein größeres Bewusstsein dafür. Die Menschen müssen auch beim Klimawandel mit an Bord sein.
Our people have not linked all this climate change with their daily individual behavior and the choices they made. How do we change that? I think, of course, we need to help people build that link.
Ma Jun sagt, die Menschen in China glauben zwar an den Klimawandel, aber sie haben noch keinen Zusammenhang hergestellt zwischen ihrem Verhalten im Alltag und dem Klimawandel. Und das müsse man ändern und man müsse den Menschen in China dabei helfen, das zu ändern.
Also China hat enorme Fortschritte gemacht, was die Luftqualität angeht, aber es gibt ja jetzt noch viele weitere Herausforderungen. Wird es China gelingen, diese Herausforderungen zu meistern, also zum Beispiel eben weg von den fossilen Energien zu kommen?
Ja, ich würde noch mal gerne so den Blick ein bisschen weiten. Wir haben jetzt ja hauptsächlich auf Beijing geschaut. Da hat sich wirklich viel getan, sichtbar viel getan bei der Luftqualität und auch in den Städten hier drumherum. Aber es gibt in China nach wie vor noch Orte, da ist die Luft deutlich schlechter. Da wird noch nicht mal der nationale Grenzwert in China von 35 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft eingehalten. Zwar sind landesweit viele Maßnahmen umgesetzt worden, wir haben darüber gesprochen, und es ist auch überall besser geworden, aber es gibt eben noch diese Orte, wo es noch viel Schwerindustrie gibt. Orte, die ungünstig gelegen sind geografisch. Und da ist die Luft nach wie vor zum Teil noch sehr schlecht. Zum Beispiel unter anderem im Landesteil Henan in Zentralchina, wenn man sich diese Luftkarten anguckt, da ist meistens die schlechteste Luft in China. Und da muss schnell was getan werden, um die Luft da besser zu machen. Und langfristig muss China, das haben beide unsere Experten hier erwähnt, Ma Jun aus Beijing und Chang Chang-chiu aus London, China muss von den fossilen Brennstoffen runter, wegen der Luft in China A und B wegen des Klimas weltweit. Und das ist eine Riesenherausforderung und das muss die chinesische Staats- und Parteiführung jetzt anpacken.
Danke dir, Benjamin Eissel aus Beijing. Welche Länder oder Städte haben für euch überzeugende Konzepte, wenn es um Luftqualität und Umweltschutz geht? Schreibt uns eine E-Mail an weltmachtchina@rbb-online.de. Anregungen, Lob und Kritik sind wie immer willkommen. Übrigens, in unserer nächsten Folge geht es um die Beziehungen zwischen China und den USA. Und weil die US-Wahl auf unser nächstes Veröffentlichungsdatum, also den 5. November 2024, fällt, kommt unsere Weltmacht-China-Folge ein paar Tage später. Dann analysieren wir, was bedeutet das Ergebnis der Wahl für das Verhältnis der beiden Weltmächte China und USA. Hier noch eine Hörempfehlung von uns, der Zerfall Babylons. 1929 ist Berlin noch eine Stadt voller Glanz und Glamour, aber dann 10 Jahre später ist davon nichts mehr übrig. Der Podcast Der Zerfall Babylons nimmt euch mit durch ein Jahrzehnt, in dem das Verbrechen zum Gesetz wurde. Mit dabei Volker Kutscher. Der Mann, der mit seiner Romanreihe um Kommissar Gerion Rath die Vorlage geliefert hat für Babylon Berlin. Der Zerfall Babylons findet ihr, wie unseren Podcast auch, Weltmacht China, in der ARD-Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. An dieser Folge haben mitgearbeitet Benjamin Eissel und Axel Dorloff, der die Folge auch redaktionell betreut hat. Vielen Dank auch an unsere Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Ma Jun vom Beijing Institute of Public and Environmental Affairs und Chang Chang-chiu vom Center for Research on Energy and Clean Air. Und auch danke an Li Xiaoli und Li Chaoyang in Beijing. Technik und Ton Hendrik Fano und David Schöper. Zum Weltmacht-China-Team gehören außerdem Cui Mu, Eva Lambi-Schmidt, Astrid Freieisen, Steffen Wurzel, Ruth Kirchner, Marc Krüger und Fanny Michaelis. Tschüss und bis bald, ich heiße Joyce Lee.